Wir haben vielleicht eine Idee, ein Special Project. Vielleicht, mal gucken.
Bonus-Episoden?
Maybe.
Fragezeichen? Maybe?
Wir werden sehen. Mal sehen. Mhm. Das ist eine sehr organisierte Operation.
Ja. Ja. Ja, Leute, wir haben noch so viel in der Pipeline für euch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Wir haben Sachen in der Pipeline. Ja. Oh mein Gott, wir haben Sachen in der Pipeline. Oh mein Gott, wir sind so organisiert.
Das ist wirklich dann so richtig diese nervigen YouTuber. Ah, Leute, da kommt richtig was auf euch zu.
Hallo, liebe FreundInnen der Wissenschaft. Willkommen bei dem einzigen Wissenschaftspodcast, Madly Interesting.
Mit Caro.
Und Sam.
Ist dir mal aufgefallen, dass wir die ganze Zeit, also wir beide machen immer unterschiedliche Anmoderationen. Ich sag, glaube ich, immer nur, hallo und herzlich willkommen zu Mildly Interesting oder so. Dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast.
Stimmt, das sagst du immer.
Ja, übrigens, ich studiere Physik.
Ich studiere Bio.
In den Niederlanden.
Yay. Ja, der Witz ist jetzt tot, deswegen suche ich mir einen neuen Witz irgendwann.
Wir müssen uns was Neues ausdenken. Ich glaube, das ist auch komisch für Leute, die jetzt nicht ab der 5. Folge immer angestrengt gehört haben. Wie mache ich jetzt eine smooth transition? Und zwar rede ich heute um ein Thema, das weniger Gehirnpower braucht, aber das ich sehr lustig finde. Also wieder mal eine kleine Einschlaffolge für euch. Wir beginnen mit Albert Einstein. Dazu brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Jeder hat schon mal was von dem gehört. Und zwar wurde der 1914 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin.
Cool.
Und außerdem Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Damals gab es ja noch Preußen.
Ja, ich war gerade so am Überlegen, so wann war der im Leben, wann gab es
Preußen? 1914. Und das fand er voll cool, weil Vorlesungen halten fand er voll blöd. Und er musste das dann zum Glück nicht mehr machen und konnte sich voll und ganz seiner wissenschaftlichen Arbeit hingeben. Und da hat er halt natürlich auch an vielen wissenschaftlichen Konferenzen im Ausland teilgenommen, unter dem Titel Ständiger Beobachter der Preußischen Akademie. Das ist so ein Titel, wo man halt dann so zu Konferenzen geht, das ist so ein Ehrentitel, bla bla. Und in den Protokollen wurde das dann mit SB Preuß abgekürzt und hinter seinen Namen geschrieben, ja. Und was das eigentlich bedeutet, wussten wenige Leute, besonders im Ausland, die kein Deutsch konnten.
Yeah.
Deswegen hat man manchmal gedacht, das wäre Einsteins Co-Autor.
Oh.
Weil halt dieses SB dann halt für den Vornamen und Zweitnamen steht und Preuß wäre dann der vermeintliche Nachname. Und dieses Missverständnis wurde nochmal angefeuert. Also Einstein hat noch Vorträge gehalten, die dann nochmal publiziert wurden. Und zwar eine Reihe Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Sehr langes Wort. Das wurde dann gerne international zitiert. Und ja, ist ein bisschen lang, ne?
Mhm.
Und dann haben sie das dann abgekürzt. Dann wurde aus Sitzungsberichte wurde dann Sitzungsbär, dann Sitzbär, dann SBER und dann SW. Und dann halt ein großes SB, wo man halt schon gedacht hat, ah, das ist jetzt ein Kürzel für den Vornamen und Zweitnamen. Da man ja eh schon gedacht hat, das wäre dessen Co-Autor, hat man dann in einer englischen Zeitschrift noch ein and vorgeklatscht, wo dann halt dann so stand, Albert Einstein and SB Preuß. Als dieses Missverständnis geklärt wurde, hatte dieser Name dieser Person sich schon verselbstständigt und ist bei anderen Leuten als Co-Autor aufgetreten.
Ich wette, der hat auch so voll den geilen Age-Index oder so, weißt du, das ist dann auch noch so ein richtig, richtig oft zitierter.
Ja, ja, und auch noch sein Geburtstag ist aufgetaucht, dieser fiktiven Person, und es war aber das gleiche wie Albert Einstein.
Okay.
Ja, und dann ist aber Studenten aufgefallen, ey, das können wir voll geil benutzen, wenn man halt was in der Fachschaftspublikation veröffentlichen wollte, muss man ja einen als Verantwortlichen angeben. Das ist einfach irgendwie Presserecht damals gewesen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich schon. Wenn man dann halt seinen eigenen Namen nicht benutzen wollte, dann hat man dann einfach SB Preuß hingeschrieben. Der Name kam auch wieder mal öfter vor bei Veranstaltungen von Physikstudenten, weil of course.
Of course.
Zum Beispiel bei Sport- und Schachwettbewerben und die fanden es ja einfach ultra lustig. Und es ist schon ein bisschen witzig, aber es schreit einfach Student Okay, jetzt.
Ich meine, bei dem Physiker-Ding, wo wir immer hingehen, jedes Mal, wenn wir anstoßen, müssen wir sagen, ob der Physiker.
Na, aber was für ein Physiker-Ding?
Die Assoziation für Universitäten mit Physikzug.
Mhm.
Ja.
Und dann sagt er, ob der Physiker.
Ob der Physiker. Das habe ich bestimmt gerade richtig gebutschert. Alle Leute, die Niederländisch sprechen, schütteln den Kopf.
Ja, das war schon das erste Thema. Denn heute geht es um seltsame Co-Autoren. Die zweite Geschichte finde ich sogar noch ein bisschen besser. Und zwar geht es um ein Paper, das 1975 herausgekommen ist, schon eine Weile her, hat aber mittlerweile schon ganz gute Zitierungen und ist auch wichtig für dessen Fachbereich gewesen. Und geschrieben wurde es vom US-Physiker Jack H. Hetherington. Hetherington, was ein Name.
Hetherington.
Hetherington.
Hetherington, der Jack. Komm schon mal runter jetzt, bitte.
Ja, genau. Und der hat sich mit Tieftemperaturphysik beschäftigt und wollte da ein paar interessante Ergebnisse veröffentlichen. Und zwar im ganz guten Physikjournal Physical Review Letters.
Cool.
Bevor er das eingereicht hat, hat er einen Kollegen gefragt, hey, kannst du mal bitte drüber lesen? Mhm. Weil er hatte noch nicht so viel veröffentlicht. Und da der Kollege hat das dann gemacht und sich das so angeschaut und meinte dann so, ja, inhaltlich ist es ganz gut, aber das wird bestimmt nicht angenommen. Weil Hetherington immer wir geschrieben hat, obwohl er der einzige Autor ist. Und das ist ein ziemliches No-Go. Ja, und damals gab es ja jetzt kein Word oder so, wo man das dann einfach nochmal schnell ändern konnte.
Oh Gott.
Sondern das war noch mit Schreibmaschine und so. Und dann hätte er das halt nochmal neu schreiben müssen.
Dude, das ist mir gerade, sorry, aber ich war so, okay, das ist jetzt ein bisschen nerviger, dann machst du einfach Find and Replace. So, was ist das Problem?
1975, ja.
Scheiße.
Und er meinte so richtig so, ah, fuck, aber ich habe jetzt keine Lust, das jetzt nochmal neu abzutippen. Und dann meinte er so, ey, ich habe doch eine Katze.
Nee.
Und dann hat er einfach die Katze zum Co-Autor gemacht. Seine Katze hieß Chester.
Mhm.
Aber dann dachte er so, viele meiner Kollegen kennen den Namen meiner Katze. Ich musste irgendwas daran ändern. Und zwar der Vater dieser Katze war ein Siam-Kater namens Willard. Also dann hat er das als Nachnamen benutzt und davor FD geschrieben. Weil FD stand für Felis Domesticus, für jede domestizierte Art des Genus Felis, also die Übergruppe der Katzen. Eigentlich ist die richtige Bezeichnung für Hauskatze Felis catus, aber keine Ahnung, warum er das benutzt hat. Vielleicht fand er das cooler. Also FD C Willard. Dann hat er das reingeschrieben und es wurde angenommen und veröffentlicht. Das ist dann irgendwann rausgekommen, weil der Autor bei einer Konferenz signierte Kopien verschenkt hat an Freunde und Kollegen, wo dann halt seine Unterschrift drauf war und der Pfotenabdruck von Chester.
Okay, er hat es dann nicht wirklich versucht zu verheimlichen.
Nee, nicht wirklich. Er dachte auch so, das ist bestimmt guter Publicity-Stunt so.
Eigentlich schon, ja.
Ja, deswegen wurde die Geschichte dann weltberühmt. Alle fanden es total cool und süß. 1980 hat Chester dann alleine was veröffentlicht. Und zwar ein Artikel im französischen Wissenschaftsjournal La Recherche oder so hieß es. Und da wurde dann so gesagt, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten hatte sich Hetherington, hatte einen Rückzug genommen von diesem Paper. Und dann hat Chester das halt dann selber geschrieben. Meine Quelle, wo ich das her habe, ist von 2008, aber da stand es, Chester immer noch wissenschaftlich aktiv ist ab und zu, weil er ab und zu noch in Fachliteratur auftritt, wo ihm oft so gedankt wird für gute Diskussionsbeiträge oder Tipps.
Miau.
Und ich finde das einfach total
süß. Das ist
schon süß. Der hat sogar eine Google Scholar Seite. Hier, warte, ich zeig's dir.
Oh mein Gott.
Und das,
das sieht übelst baked aus.
Hier steht auch so Expert of Physics. Mega süß. Zu allerletzt habe ich noch eine ganz kurze Geschichte, die ähnlich war. Und zwar 3 Jahre, nachdem Chester sein erstes Mal als Co-Autor publiziert hat, ist Ähnliches mit einer Immunologin passiert. Und zwar heißt sie Polly Matzinger oder Matzinger. I don't know. Und die ist auch sehr wichtig für die Immunologie. Denn die wurde 2002 von Discover Magazine zu den Top 50 wichtigsten Frauen in der Wissenschaft gezählt. Holy shit. Und die hat irgendwie so die Danger Theory in Immunologie aufgestellt. Ja, das ist irgendwie so, dass dein Immunsystem nicht von deinen Zellen oder anderen Zellen unterscheidet, nur halt, ob sie Schaden bringen oder nicht.
Oh.
Die hatte generell ein spannendes Leben, denn die war mal Jazzmusikerin, Tischlerin, Hundetrainerin, Kellnerin und Playboy-Bunny.
Nein.
Bis sie dann ihren Doktor in Bio gemacht hat. Also richtig cool. Mit der würde ich gerne mal reden.
Playboy-Bunny.
Jupp.
That's wild. That's so cool.
Ja. In einer ihrer ersten Publikationen war sie ein bisschen unsicher über die Sprache, weil sie wusste nicht, sag es ich oder mache ich so das passiv. Und dann hat sie einfach ihren Hund als Co-Autor benutzt. Und zwar hieß die Hündin Galadriel Mirkwood.
Wow,
also
okay.
Galadriel wie die Oberelbe bei Herr der Ringe und Mirkwood ist der Düsterwald bei Herr der Ringe.
Also.
Ja.
Ja. Naturwissenschaftler, just ja. Sometimes they need to be stopped.
Ja.
Aber ja, ich möchte unbedingt beste Freunde mit ihr sein.
Ja.
Gibt ja. Die noch? Hell yeah.
Und zwar hat sie einen afghanischen Windhund, die haben so ganz lange Haare.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, hat sie das gemacht, weil sie nicht im Passiv schreiben wollte, aber auch nicht mit ich oder so. Und als es dann rauskam, war sie von diesem Journal, wo das rauskam, und zwar Journal of Experimental Medicine, wurde sie dann gesperrt.
Cancelled.
Ja, bis deren Chefredaktor gestorben ist und mit dem neuen ersetzt wurde.
Also ich
dann war sie nicht mehr gesperrt.
Also ich will ihr jetzt nichts sagen, ne, aber... Herr Mr. Man Hetherington oder was auch immer,
ja.
Der macht es und alle sind so, ah. Oh. Und dann Frau Polly Matzinger macht es und alle sind so, mm-mm. Also ich weiß jetzt, also ja, ne, Sexismus.
Ich weiß jetzt nicht, ob das deswegen war oder ob das wegen dem Journal.
Ja, es kann auch wegen dem Journal sein.
Ich weiß ja nicht, vielleicht sind einfach Physiker ein bisschen gechillter als die. Mediziner, I don't know.
Ja, ich glaube, Physiker haben mehr was übrig für solche Witze, generally.
Mhm. Ich meine, die machen ja auch immer so dumme Abkürzungen und so. Auf jeden Fall, das ist jetzt keine Riesengeschichte, aber ich fand es trotzdem geil wegen der, einfach wegen dem Herr der Ringe-Namen. Galadriel, für seinen Hund.
Galadriel.
Iconic. Ja, und das war mein Thema, meine drei Themen.
Ich fand's sehr cool. Ich weiß keine wirkliche Überleitung zu meinem Thema, weil wir mal wieder... voll woanders sind, aber ich weiß eine Einleitung, weil wir sagen ja immer, falls ihr irgendwas wisst, was interessant ist und ihr möchtet, dass wir mal was drüber erklären oder erzählen oder ihm ein bisschen Liebe schenken, dann sollt ihr uns schreiben und Caro hat eine Nachricht gekriegt.
Ja.
Ja, über was wir erzählen sollen. Und das sind die Hybridoma.
Danke dafür übrigens an die Nachricht. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke Janine.
Und ich habe tatsächlich auch noch nicht davon gehört gehabt. Das war dann sehr cool, weil das ist dann wie Lernen. Hybridoma, lass mal anfangen, das ist eine Erfindung von 1975. Von einem, der heißt Georges Köhler und einem anderen, der heißt César Milstein. Milstein, wir wissen es nicht. schlussendlich haben sie auch einen Nobelpreis dafür bekommen in Medizin. Und zwar, halt dich fest, 1984. That's so Orwellian.
Oh.
That's so Orwellian. Oh my God.
Oh mein Gott.
Okay. Was machen Hybridoma? Hybridoma sind Zellen, die zur Produktion von monoklonalen Antikörpern da sind. Was sind monoklonale Antikörper? Erstmal, was ist ein Antikörper? Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, aber es ist immer gut, ein bisschen ein Update zu haben. Mhm. Antikörper, das sind Sachen, die dein Körper produziert als eine Immunantwort auf Antigene. Antigene sind Stoffe wie zum Beispiel das Spike-Protein bei Corona, die den Körper darauf aufmerksam machen, dass eine Danger da ist.
Böse.
So wie in der Danger-Theorie.
Ja, Polly hier hat mitgearbeitet.
Und die Antikörper, was sie machen, die binden die zusammen. Ja genau, die binden sich an die Proteine und binden die zusammen, sodass die klumpen. Und dann schlussendlich können die Zellen, die an den Proteinen dran sind, sich nicht mehr wegbewegen. Damit sind die dann immobilisiert und das ist ein Teil der Immunantwort.
Yay.
Yay. Und was heißt monoklonal im Vergleich zu polyklonal? Die kommen von einer Zelllinie, die werden produziert von B-Zellen, Leukozyten, wenn man so möchte, eben die ganze Zeit die gleichen sind, also die gleichen Antikörper, und von eben der gleichen Plasmazelle stammen, dann sind sie monoklonal und wenn sie von verschiedenen Plasmazellen kommen, beziehungsweise nicht genau gleich sind, dann sind sie polyklonal, weil das kann dann eben dafür sorgen, dass ein polyklonaler Angriff sozusagen, der würde verschiedene Teile von dem gleichen Protein oder unterschiedliche Proteine angreifen, während monoklonal alle Antikörper greifen denselben Teil vom gleichen Protein an. Und es ist natürlich für Wissenschaft oder medizinische Zwecke natürlich besser, wenn du immer dasselbe hast, weil dann ist das ja konstant, kriegst immer dasselbe raus, wenn du damit Forschung machst zum Beispiel. Während, wenn du polyklonal hast, du weißt nicht genau, was du kriegst. Jetzt lass mal drüber reden, warum sind Hybridoma so toll, warum?
Ja, was bringt das für den einfachen Mann, der hier den Podcast hört?
Ja, also mehr so, wie ist die Verbindung zwischen Hybridoma und monoklonalen Antikörpern. Also Hybridoma, da ist das Wort Hybrid ja schon drin. Es ist eine Mischung aus einem Myeloma und einer Plasmazelle. Was ist ein Myeloma? Also das ist eine Krebszellenart sozusagen. Und weil es Krebszellen sind, sind die unsterblich.
Mhm.
Und die vermehren sich wie wild. Aber die machen keine Antikörper. Während die Plasmazellen, die gesunden, die haben eine sehr, sehr kurze Lebensspanne. Das heißt, wenn du von denen Antikörper sammeln möchtest, dann hättest du genau 2-3 Wochen. Und dann sterben dir die Zellen weg. Und dann musst du dir neue Zellen holen und die haben dann natürlich wieder ein bisschen andere Antikörper. Und dann hast du keine gleiche Basis dafür. Theoretisch, was man eben macht, ist, man hat diese Myeloma, diese Krebszellen, und dann haut man die zusammen mit den Plasmazellen und dann hast du am Ende eben das Resultat von den Hybridoma. Und die Hybridoma sind das Beste aus beiden Welten. Die sind unsterblich, das heißt, du hast eine Zellenlinie, die die ganze Zeit dasselbe rausproduziert, die ganze Zeit. Und du hast das Gute von den Plasmazellen, dass sie was produzieren. Genau, man immunisiert zum Beispiel eine Maus und zwar meistens die Milz davon und sammelt da die ganzen Zellen raus. Und dann hat man eben diese Plasmazellen, die als Reaktion auf die Immunisierung. Und dann nimmt man die Myeloma, die man ja als Zelllinie einfach so kaufen kann. Die gibt es so gefroren. Kriegst du in so einer kleinen Box. Und dann schmeißt man die zusammen. War ich total so intrigued, wie kriegt man das hin, dass die miteinander verschmelzen. Da gibt man einfach ein Chemikal drauf und dann machen die das von alleine. Und es ist dann so eine 1-in-5 Chance, dass das auch wirklich klappt. Und dieses Ding heißt PEG oder Polyethylenglykol. Dieses PEG, das ist bei voll vielen wissenschaftlichen Experimenten dabei, voll der Super Trooper der Wissenschaft.
Ich habe schon wieder vergessen, was Myeloma ist.
Die Myeloma sind die Krebszellen.
Okay.
Okay, sag ich einfach Krebszellen.
Ja.
Also dann hast du die Krebszellen, die mit den Krebszellen verwachsen sind.
Mhm.
Die sterben weg, weil die in diesem Hard-Medium nicht wachsen können.
Mhm.
Und die unhybridisierten Krebszellen, die sterben auch weg, weil die da nicht leben können.
Okay.
Das heißt, du hast alles, was nur noch Plasmazelle ist. Plasmazelle mit Plasmazelle ist und die Hybridoma sind noch da. Jetzt erinnern wir uns, die Plasmazellen können ja nicht super lange überleben. Das heißt, du wartest einfach 3 Wochen und dann sind die auch weg. Dann wäschst du das noch und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Schritte, wie du es hinkriegst, dass du wirklich nur noch diese Hybridoma drin hast. Das sind dann nochmal ein paar Schritte. Aber da gibt es eine ganz detaillierte Liste, wie du das machst. Das ist total cool. Das Letzte, was übrig bleibt, ist, dass du deine Antikörper von den Hybridoma kultivieren kannst und du hast eben dann immer dieselben Antikörper. Und das ist sehr cool, weil wenn du immer dieselben Antikörper hast, dann kannst du damit eben Forschung machen. Wofür brauchen wir Antikörper? Also was ich groß aufgeschrieben habe, ist einfach nur Forschung und Medizin, weil die wirklich in ganz vielen verschiedenen Sachen angewandt werden können. Der Test, mit dem man früher HIV-Patienten geguckt hat, ob die HIV-positiv sind oder nicht, das ist ein Antikörpertest. Das heißt, du guckst, ob Proteine, die typisch sind für für HIV, ob die da drin sind, je nachdem, ob sich Proteine an spezifische Antikörper binden.
Mhm.
Das heißt, du brauchst eine Antikörperlösung, die spezifisch ist. Und sowas kannst du eben durch MAB, also monoklonale Antikörper, das ist so eine Lösung, brauchst du dann, um das eben rauszufinden. Dann gibt's Medizin, die nur an bestimmten Orten in deinem Körper wirken soll, wo dann eben der Wirkstoff an einem Antikörper dran ist. Und der Antikörper bindet sich dann eben nur an ganz spezielle Proteine, die eben nur an bestimmten Stellen in deinem Körper sind. Das heißt, der Wirkstoff ist lokalisiert. Antikörper können eben für viel benutzt werden und so kann man die herstellen.
Krass.
And that's really cool.
Ja.
War das mehr oder weniger verständlich?
Ja.
Gut.
Jetzt am Ende schon. Das war's schon wieder, oder?
Das war's schon wieder. Ja, was haben wir heute gelernt?
Dass es in der Wissenschaft manchmal seltsame Co-Autoren gibt. Katzen, Hunde und Leute, die nicht existieren. Und dann haben wir gelernt, wie man Antigene im Labor...
Antikörper.
Körper, scheiße. Antikörper im Labor nachzüchten kann, I guess. Und sie benutzen kann für die Medizin. Wir schauen mal, ob es nächste Woche eine Folge gibt, weil ich bin, glaube ich, vielleicht nicht da, vielleicht schon. Je nachdem, ob ich 100 Euro für einen Test bezahlen muss. Wenn ja, dann bin ich da. Tschüss,
tschüss.
I guess. Bye.
Bye.